Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Wenn du willst, kann ich ganz kurz 2 Minuten eine kurze Passage lesen, die das verdeutlicht.
Wenn wir noch können, die Zeit ist überschritten. Ja. Also wir können leider nicht. Jetzt wollte ich auch natürlich noch eine Frage stellen an Gerhard. Dein Übersetzeranliegen, war es auch immer deine Intention, die kleine rumänische Literatur in der europäischen Literatur zu integrieren? Ist das gelungen? Wo sind wir? An welchem Punkt sind wir?
Ja, wir sind noch mittendrin. Also das dauert noch eine Weile, bis die rumänische Literatur in der Welt so weit angekommen ist wie andere südosteuropäische Literaturen. Nein, aber wir arbeiten dran und ich freue mich, dass diese Leipziger Buchmesse da auch wirklich, wie der Direktor das ja Zille ja formuliert hat, am Anfang so einen Schub gegeben hat, der rumänischen Literatur in die deutsche Öffentlichkeit. Das will ich hoffen, das erfahren wir aber natürlich später. Und wenn alle 20 Jahre mal Rumänien in Leipzig auftaucht, dann dauert es halt Jahrhunderte, bis das dann... Da muss schon mehr gemacht werden, so damit auch innerhalb der nächsten 20 Jahre, bevor wir zum nächsten Leipziger Erlebnis kommen.
Wie ist denn das von rumänischer Seite? Bist du da auch unterstützt worden bei diesem Versuch? Zum Beispiel durch das ICR, also das rumänische Kulturinstitut.
Genau. Ja, ich habe guten Kontakt zu den Leuten da und...
Immer noch oder ist das...
Immer noch, nein, immer noch, ja. Aber es ist noch viel zu tun, es gibt noch viel zu tun. Für mich auch, nicht nur, ich habe auch noch längst nicht alles getan, was ich tun möchte oder könnte. Also, wir machen weiter.
Ja, das ist doch eine Aussage. Wir haben noch ein paar Minuten dazu bekommen. Aber du kannst also dann auch noch eine kleine Passage vorlesen, das ist doch sehr schön.
Passage ist eigentlich eine Antwort auf deine Frage.
Ja, okay.
Weil ich finde, im Schreiben hat man die Ruhe, die Konzentration und um die klügeren Antworten zu geben. Und jetzt auf der Schnelle, finde ich, ist die Antwort. Darf ich?
Ja, wir haben diejenigen, die jetzt nach uns dran sind, die sind noch nicht da. Die sind wahrscheinlich stecken geblieben im Schnee und wir haben also noch 10 Minuten und du kannst gerne noch die Passage lesen aus Die Dame mit dem maghrebinischen Hündchen.
Also die Anna, die hat die Tänzerin in Zürich ist, die hat den Gürkan getroffen, der ist ein Kurde aus der Türkei und sie will unbedingt jemandem davon erzählen. Sie ärgerte sich schon, wenn sie daran dachte, dass man sie gleich nach der Herkunft seines Namens fragen würde, wie man sich sonst nach der Rasse ihres Hündchens erkundigte. Sie hatte in ihrer so geschätzten auskunftsfreudigen Art stets dieselben Gespräche über ihren Hund geführt, den sie eine Promenadenmischung nannte und der, wie sie bereitwillig ausführte, sicher etwas von einem maghrebinischen Windhund hatte. Vielleicht war er auch eine Art Setter oder gar ein Spitz. Seine Schnauze kam fast schon nach der eines Jack Russell, hatte jemand bemerkt, und Anna hatte sich gefreut, denn sie wusste natürlich, dass diese Rasse als forsch und charaktervoll galt und von vielen Hundehaltern in Zürich geschätzt wurde. Sie musste sich eingestehen, dass sie sich mit Gürkan genieren würde, weil er eine jener Herkünfte hatte, bei deren Erwähnung unweigerlich die Herkunft an sich zum Gesprächsthema wird. So kam es, dass Anna unverhofft über den ganz normalen der chinesische Teetanz und der russische Trepak, Und dann natürlich die Danse Napolitaine, der Chardash und die immer gleiche Mazurka. Wie langweilig und banal Anna das alles vorkam. Sie fand es unmöglich, diese Tänze sinnhaft weiterzuentwickeln. Das Paar, dessen Liebe man angeblich mit diesem Aufgebot an Volkstum veranschaulichen will, besticht immerhin durch seine Gewöhnlichkeit, durch die demütige Rückkehr zum Eigentlichen. Und das ist das, was ich auch, was wir, Gerhard, wenn ich das da sagen darf, schätzen an Literatur. Das, was das Eigentliche, was ist die eigene Stimme des Autors, wie man dann den Autor vermarktet, das ist dann eine Frage, die mit der Literatur nichts zu tun hat, mit der Literatur an sich, weder Erfolg noch Misserfolg haben etwas mit dem meistens mit dem Produkt zu tun. Das sind haben mit ganz mit andere Sachen zu tun. Aber
mit der Marketingabteilung.
Ja, genau. So, richtig. Wir merken, dass das, wenn man von einer nationalen Literatur spricht, von der rumänischen Literatur, das, was man hier hat, das ist die Literatur, die den Erwartungen des Publikums an die Literatur widerspiegelt und nicht eine Auffassung dessen, was es wirklich da alles gibt. Das ist genauso, ich sprach mit einem Übersetzer aus dem Arabischen, der sagte, ja, man erwartet aus dem Arabischen nur bestimmte Themen, oder? Nur das, was wir kennen und was den Leser dann in seinen Erwartungen auch bestätigt. Und deswegen möchte ich halt zum Schluss noch einen Lobgesang auf Gerhard anstimmen, weil ihm gelungen ist, Autoren zu entdecken und ins Deutsche zu übersetzen, Autoren, die schwer zu vermitteln sind über diese Themen, über diese rumänischen Themen. Und ich glaube, ein jeder Autor will universell sein, oder will zu seiner Stimme finden und nicht der Rumäne vom Dienst sein oder der Deutsche
das ist,
vom Dienst.
Das ist ja, dagegen wehrt sich ja auch Catarescu zu Recht, der Rumäne vom Dienst nicht, aber das eigene der Nationalliteratur in Verbindung nochmal mit dem eigenen der individuellen Sprechweise, Schreibweise, führt erst eigentlich auch zur Universalität. Es muss ja das eigene sein. Das eigene ist immer ein besonderes, das dann tatsächlich auch durchstößt zum Universellen und nicht umgekehrt. Nicht?
Da zitierst du den Konstantin Neuka, den Philosophen, der sagt, dass man erst durch ein Tiefgehen in das Nationale, erst mit dem Heben des Nationalen zum Universellen raufstoßen kann, raufstößt, hinaufstößt.
Ja, ich würde es
aber
so,
ich glaube nicht.
Ja, ich würde es nicht aufs Nationale begrenzen, sondern auf das Eigentliche.
Aber was ist das Eigentliche?
Das Eigentliche hat natürlich auch etwas mit der eigenen Welt zu tun und auch der Übersetzer muss eben etwas von dieser eigenen Welt wissen und je mehr er weiß, je mehr er dort zu Hause ist und das war Gerhard ja auch, umso besser geht das natürlich, zusammen mit dem literaturkritischen Geschäft, das er auch betreibt. Also da sind viele Faktoren zusammen. Wir können es leider nicht ausdiskutieren. Das wäre sehr interessant, auch darüber weiter zu sprechen, denn wir haben zwar Minuten hinzubekommen, aber dann sind sie uns jetzt auch wieder weggenommen worden, weil mittlerweile die Leute, die nach uns dran sind, doch eingetroffen sind. Deswegen muss ich leider schließen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Dana Grigorcia und ganz, ganz herzlich bei Gerhard Schäker für diese Diskussion und Ihnen fürs Zuhören und hoffe, wir diskutieren das an anderer Stelle, an anderem Ort dann auch weiter. Danke sehr.
Danke, Jan.
Ja. Gerhard. Ja.
Ne? Ja, das freut mich. Das ging dir jetzt durch. Ne? Das war auch gut so.
Ja, ja. Allerdings bei diesem ersten Band, da habe ich sehr lange.
Wir müssen runter, glaube ich.
Mulheres, homens.
Bom, Nicole, então você interpreta o que eu vou dizer também, não? Eu posso perguntar. Mesmo a minha moderação. A ideia era que seria que a minha apresentação agora é uma apresentação muito curta dos dois. Tá? E você traduz, porque senão eu tenho que traduzir para eles de qualquer forma, entendeu? Porque se eu falar alemão, eles não vão entender.
Claro.
Então, assim, eu vou fazer uma pequena apresentação em português, apenas um agradecimento, apresentar os dois, ok?
Você fez o livro, o nome do livro seu. Veranda de Mano.
Sim. Está ali pedindo. Sim. Qual é o último livro? O nome do seu último livro que vai sair agora?
Primeiro é o Miguel.
Você se apresentei?
Primeiro é o Miguel. Sim.
Eu? É.
Idade?
Sim.
38.
Sim, mas você nasceu em que ano?
39.
Podemos começar?
Bom dia. Good morning. Wer hier spricht Portugiesisch? Die Portugiesen zählen nicht, Patricia. Gut, eine. Ich werde meine kleine Vorstellung auf Portugiesisch machen. Nicole wird mir dann ein bisschen helfen und übersetzen. Also ich würde es gerne auf Portugiesisch machen, so dass meine zwei Kollegen mich verstehen können. Em primeiro lugar, agradecimento à Embaixada de Portugal e ao Instituto Camões pelo convite. É muito bonito, como brasileiro, poder estar aqui apresentando meus dois colegas portugueses.
Mein Dank gilt der Botschaft von Portugal und dem Instituto Camões in Lissabon. Es ist für mich als Brasilianer sehr schön, mit meinen portugiesischen Kollegen zusammen zu sein.
Eu acredito que desde as nossas os problemas do século XIX, as relações entre o Brasil e Portugal já melhoraram bastante. E realmente é um prazer estar aqui com esses dois poetas que eu respeito e que eu gostaria de ver tanto conhecidos na Alemanha como no Brasil.
Ich glaube, unsere Beziehungen haben sich seit dem 19. Jahrhundert wesentlich verbessert und es ist eine große Freude, mit den Portugiesen hier zusammen zu sein. Ich möchte meine zwei Dichterkollegen vorstellen und hoffe, dass sie genauso bekannt werden hier in Deutschland wie in Portugal.
Bem, nós estamos aqui para ouvir os poetas. Então, vamos ouvir os poetas. À minha direita está o Miguel Manso, um poeta nascido em 1979, que está prestes a lançar um livro novo em Portugal e vai apresentar alguns poemas deste novo trabalho aqui em Leipzig.
Não, é uma mistura.
Sim, não, na verdade, é uma mistura. E os poemas foram traduzidos por Odile Kennel.
Miguel, nasceste
Miguel Manso, wir beginnen mit Miguel Manso. Miguel Manso ist 1979 geboren und wir stellen eine Reihe von Gedichten vor, die in verschiedenen Anthologien erschienen sind, in der Übersetzung von Odile Quesnel.
Vou começar por um que se chama Melides Breve.
Melides.
Melides Breve. É dos últimos. Boa tarde. Ouve-se alguma coisa? Ok.
Qual é o
Melides Breve. Para a Margarida Valdegato.
Espera um bocadinho. Espera aí só um bocadinho.
Sim, sim.
Não está aqui.
Não está? Estava no grupo. Posso ter outro?
Não tem.
Não.
Ok.
Vamos escolher outro.
Cabeça do cavalo.
Cabeça do cavalo.
Vou ler A Cabeça do Cavalo, para a Bárbara Assis Pacheco. Há um artista obscuro agindo dentro dos meus versos, ligando este e aquele vocábulo distantes um do outro há séculos. Tudo é, no entanto, carne do mesmo osso fundamental. Somos todos companheiros dos idênticos mistérios. Que a paz seja connosco. Gente propensa ao zunzum enlouquecido da mente, picados só aí pela mosca do morrermos enxutando sei lá que demónios, por meio de ritos, erudições e artes, a caminhar no dedálio dos desassossegos, ora ungindo, ora mugindo no mundo. Daí talvez a vontade que temos em converter pela regra do mal ou pela do bem os assuntos da terra em que ateámos caídos de que esquecida habitação, de os transfigurar com as mãos diáfanas ou impuras e no secreto almofariz dos dias moer alguma coisa que depois de morta ressuscitasse. Como a égua que soubemos prestes a expirar, quebrada pela doença da duração, pelo calor alentejano onde gradava, e pela letal seringação do veterinário, a quem confessámos o desejo trágico de decepar a besta e trazer connosco a cabeça, para servir de modelo. E achámo-nos com o peso de um destroço extrajurídico no porta-bagagens, escondido num saco preto a caminho de Lisboa, e que nenhuma osteoteca aceitou depois cozer e descarnar, fosse um passarinho. Tivemos nós de sepultar, sem pranto nem missa, ignorando o prazo para a esperada exumação, quantos anos até volver à luz um crânio polido e limpo, perceber que sorriso devolverá ao mundo um focinho branqueado pela inconsolada ressurreição.
Der Pferdekopf für Bárbara Assis Pacheco. Ein dunkler Künstler macht sich an meinen Versen zu schaffen, verbindet diese und jene Vokabeln, die jahrhundertelang Abstand warten. Alles jedoch ist Fleisch vom selben Ursprungsknochen. Alle sind wir Gefährten derselben Rätsel. Gehen wir hin in Frieden. Menschen neigen zum Irren, Surren des Geistes, gestochen nur da von der Mücke der Sterblichkeit. Verscheuchen, wer weiß, welche Dämonen mittels Riten, Wissen und Kunst treiben durch labyrinthische Unruhe, mal erhaben, mal jahend in der Welt. Deshalb vielleicht unser Wunsch, nach den Regeln von Böse und Gut die Fragen der Erde zu wenden, auf der wir entfacht wurden, gefallen aus einer vergessenen Behausung. Sie mit durchscheinender Hand zu verwandeln oder mit unreiner, im geheimen Mahlwerk der Tage zu zerreiben, was nach dem Sterben auferstünde. Wie die Stute, von der wir wussten, sie würde verenden an der Krankheit der Dauer, an der alentejanischen Hitze, in der sie heranwuchs. Und an der Todesspritze des Tierarztes, dem wir das tragische Verlangen gestanden, das Vieh enthaupten zu wollen und den Kopf mitzunehmen, als Beispiel. Und schon waren wir mit einem außergerichtlichen Trümmer auf dem Gepäckträger, den wir in einer schwarzen Tasche versteckten, unterwegs nach Lissabon. Und keine Osteothek war bereit, ihn zu kochen und zu entbeinen. Und wer ist ein Vogel gewesen? Wir mussten also bestatten, ohne Klage oder Messe, ohne Ahnung von der Bemessung der Frist für die ersehnte Exhumation. Wie viele Jahre, bis ein sauberer, polierter Schädel ans Licht kommt? Verstehen, welches Lächeln der Welt ein verblichenes Maul schenkt durch die ungetröstete Auferstehung.
Okay, o segundo poema também tem uma dedicatória para o João Diogo, uma criança que tinha na altura 5 anos. Antimundo, para o João Diogo. Plágio manhoso do Big Bang. A matéria do poema expande, arrefece, tão estranhamente se demora e permanece semelhando o universo. O poema é a imagem espelho de um corpo sem reflexo, a poesia. Oco assimétrico, residual desse princípio, colocado em lugar dubitativo, separada quase sempre do buraco negro a que chamam literatura. Poder-se-á supor que poucos são os poetas capazes de acelerar partículas, de modo a ver-se não só o que a luz já percorreu, mas a região mais central do nada, o pátio furioso da potência. E neste lugar de substâncias, de objetos, as palavras são figuras do imundo, coisas que sobraram do estampido inaugural desse dia inicial, inteiro e limpo, que culminou no lugar a menos deste texto. Breve logaritmo sem aplicação ou saída. Resta ao poeta o embuste de afirmar o que propende para o infindo, espiar o acesso que cada coisa consente pela fissura do milagre e dá pelo nome de imprevisto ou acidente. A criança na rua, abrindo o caixote do lixo, onde alguém sem saber depositou o assombro de um balão de hélio branco ainda cheio, que se soltou e subiu à laia de lua ao fim da tarde ao pé de casa. A criança pasmou, entristeceu depois. Mais tarde lembrou-se. Tens de escrever um poema sobre o balão que voou do lixo e não agarramos. Um poema é a coisa mais triste que há. E escrevi.
Gegenwelt für João Diogo. Gewieftes Plagiat des Urknalls dehnt sich Gedichtmaterie, erkaltet, dauert so seltsam an, bleibt, ähnelt dem All. Das Gedicht ist das gespiegelte Bild eines Körpers, ohne Spiegelbild, die Poesie. Asymmetrischer Hohlraum, Rest dieses Ursprungs, zweifelhaft verortet, fast immer getrennt vom schwarzen Loch, das man Literatur nennt. Anzunehmen ist, nicht viele Dichter verstehen sich auf die Beschleunigung von Teilchen, zeichnen nicht nur den Weg nach des Lichts, sondern zeigen die Mitte des Nichts, den rasenden Kern der Macht. Und an diesem Ort der Substanzen, der Gegenstände, sind die Wörter Abbild von Dreck. Dinge, die blieben vom einleitenden Knall dieses ganzen reinen Anfangstages. Im Zenit an dem Ort, der von diesem Text abgezogen ist, kurzer Logarithmus ohne Verwendung oder Ausgang. Bleibt dem Dichter die List zu bejahen, was zum Unendlichen neigt, zu erspähen den Einlass, den Dinge gewähren durch den Riss für die Wunder, der auf den Namen unvorhergesehen hört. Oder Unfall. Das Kind auf der Straße, das den Mülleimer öffnet, in dem jemand ahnungslos das Erstaunen über einen weißen Heliumballon ließ, der noch voll war, sich löste und aufstieg wie ein Mond am Ende des Tages vor dem Haus. Das Kind stutzte, war traurig. Später erinnerte es sich: Du musst ein Gedicht schreiben über den Luftballon, der vom Müll aufflog und den wir nicht festhielten. Ein Gedicht ist die traurigste Sache der Welt, und es schrieb.
Ilse Loza. Uma lata de lulas na caruma aberta à fome dos moscões. A solidão da casa guardada pelo mar. como se fora um recife de coral de onde se ausentou por agora o cardume juvenil que galopa por parcelas ainda mais próximas do verão, feitas de espuma e de prata. Há um coração no bastio, um enigma qualquer locomovendo-se. A luz despenha-se desde as copas altas, golpeia-se animal bestificado de amor e melancolia e que bate rente ao tojo e à carqueja. Em suma, uma desordem mitigada. A canção aflita dos idos a sulfejar noutra língua, à distância de muitas milhas, à conta de outras mágoas. O povoado vizinho parece também mortificado. Um fogo é excitado pelo estio, uma apoquentação sem quórum e deslembrada do que foi o San Benito. São marítimos estes pinheiros que baloiçam na paragem, nortenhos na majestade com que sobrestam sob os flatos e as estrelas e rebrilham nos álbuns de família, junto de garrafões, da lona selvagem dos campismos, da preguiceira onde uma avó, da manta onde um menino, tudo desde os incorpóreos anos de guerreótipos. No cávado, um caiaque virou. Uma figura atravessa a galeria das vinhas. Um chapéu repousa no bengaleiro, na narrativa. Estremece dentro a faia das escarpas.
Ilse Lose. Eine Tintenfischdose auf Nadeln, geöffnet dem Hunger der Fliegen. Die Einsamkeit des vom Meer bewachten Hauses, als wäre es ein Korallenriff, von dem sich vorübergehend der junge Schwarm entfernt und galoppiert durch näher am Sommer gelegenen Parzellen aus Schaum und Silber. Ein Herz, ein Gebüsch, ein beliebiges Rätsel, das sich bewegt. Licht stürzt herab von den Kronen, ersticht dieses aus Liebe und Melancholie zum Tier gewordene Tier, das schlägt bei Ginster und Geißblatt. Kurz gesagt, ein gelindertes Chaos, das verzweifelte Lied derer, die gingen, in anderer Sprache intoniert, die meilenweite Distanz geht auf Rechnung anderer Wunden. Das Nachbarsdorf wirkt ebenfalls bedrückt, von der Hitze erregtes Feuer, eine Qual ohne Mindestbeteiligung, vergessen die Bedeutung vom Sünderhemd. Maritim sind diese Nadelbäume, die sich wiegen an der Haltestelle nördlich, wie sie majestätisch ragen unter den Gasen den Sternen. Und sie schimmern in Familienalben neben Karaffen in wilden Leinen der Zelte, auf Liegestühlen, wo die Großmutter, auf Decken, wo ein Kind und alles seit unstofflichen, daguerreotypierten Jahren. Auf dem Kavadu kippte ein Kajak, eine Gestalt durchquert den Weinberg, ein Hut ruht in der Garderobe, in der Erzählung. Innerlich erzittert die Buche am Hang.
Já apareceu? Ok, um pequenino.
Palco.
Palco. O poema é, antes de tudo, um palco para gestos simples. Eu rego as flores de junho.
Bühne. Ein Gedicht ist vor allem eine Bühne für einfache Gesten. Ich gieße die Blumen im Juni.
Obrigado, Miguel. Eu vou fazer apenas uma pequena pergunta e talvez se alguém no público quiser fazer uma pergunta ao Miguel, também sinta-se à vontade.
Vielen Dank, Miguel. Ich werde eine kurze Frage stellen und wenn aus dem Publikum Interesse besteht, können Sie natürlich auch eine Frage stellen.
Eu não sei se é curta a pergunta, mas...
Ich weiß nicht, ob sie kurz ist.
A resposta será curta, disse o Miguel.
Miguel sagt, die Antwort wird kurz sein.
Bom, na própria biografia do Miguel, já há uma ligação entre duas coisas, duas áreas, que nós, às vezes, não associamos à biografia de um poeta.
In der Biografie von Miguel gibt es zwei Bereiche, die wir normalerweise nicht mit einem Dichter assoziieren.
O fato de você ser poeta e professor de karatê.
die Tatsache, dass sie Dichter sind und Karatelehrer.
E o que eu acho interessante é que na sua poesia comparecem algumas imagens, por exemplo, das artes visuais, imagens de Gauguin e Matisse.
In der Dichtung von Miguel erscheinen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.